Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In den nordafrikanischen Ländern wie etwa in Marokko, Algerien und Tunesien, die hauptsächlich arabisch und islamisch geprägt sind, hat sich die Volksgruppe der Berber viele ihrer sprachlichen und kulturellen Traditionen und Eigenarten bewahren können. Das, was sie mit der arabischen Mehrheitsgesellschaft verbindet, ist eigentlich nur die Religion, der Islam. Vor dem 7. Jahrhundert, vor der Eroberung Nordafrikas, war unter ihnen eine animistische Glaubensvorstellung verbreitet, Jahrhunderte alte Bräuche, die bis heute lebendig sind. Die Berber, die sich selbst Imazigen bezeichnen, zu Deutsch freie Menschen und die über mehrere Ländergrenzen hinweg zu Hause sind und ihre Identität erhalten konnten, waren immer wieder den islamischen Fundamentalisten ein Dorn im Auge und die traditionelle berberische Kultur und Sprache wurde diskriminiert. Heute sieht die Situation zum Beispiel in Marokko anders aus. Dort legt man Wert auf Vielfalt. So ist die Sprache der Berber, der Amazigh, heute eine Amtssprache, sagt mein Kollege Thomas Ibrahim.
This is the age of, you know, identity politics and, you know, the Amazigh are.
Wir leben im Zeitalter der Identitätspolitik und die Imazigen sind da keine Ausnahme. Deshalb sagen wir jetzt ja auch Amazigh und nicht mehr Berber.
Bruce Maddy Weizmann forscht seit Jahrzehnten zur Geschichte Nordafrikas und des Nahen Ostens. Von einem quietschenden Bürostuhl in Tel Aviv erklärt er das komplexe Gemisch historischer Identitäten, in das man eintaucht, wenn man sich der Geschichte der sogenannten Berber nähert. Berber. Mit diesem Sammelbegriff bezeichneten die Araber alle Stämme in Nordafrika, deren Sprache sie nicht kannten. Ein Lehnwort aus dem Griechischen und eine Fremdbezeichnung, in der ein despektierlicher Unterton mitschwingt. Deshalb identifizieren sich die Mitglieder dieser verschiedenen Stämme heute selbst als Amazigh bzw. als Imazigen im Plural.
Diese ethnische Identität ist nie verschwunden, auch wenn sie in der Vergangenheit an Bedeutung verloren hat. Und sie wird nun wiederbelebt, neu verknüpft und neu formuliert.
Die Imazigen sind die Ureinwohner Nordafrikas. Ihr Stammland war und ist ein riesiges Gebiet rund um und in der Sahara. Seit der Zeit der Pharaonen waren sie Teil jeder wichtigen Zivilisation, die hier Fuß fasste. Doch keine dieser Kulturen ist so nachhaltig mit der Imazigen verschmolzen wie die islamische. Und das, obwohl die muslimischen Eroberer die Imazigen nicht als ebenbürtig ansahen.
In der islamischen Geschichtsschreibung wurde die Expansion nach Nordafrika nicht als Eroberung dargestellt. Vielmehr wurde ein Bild gezeichnet, demzufolge die Muslime das Wort Gottes und mit ihm Erleuchtung, Fortschritt und Wohlstand brachten. Was sehr dem Narrativ der Franzosen ähnelt, die Zivilisation und Aufklärung versprachen, als sie ihre Kolonien in Nordafrika errichteten. Daran sieht man, dass Imperien so einfach ihr Vorgehen rechtfertigen. Und dann stellt sich die Frage, wie reagieren die Subjekte, die unterworfen werden?
Die islamische Expansion erreichte Nordafrika Mitte des 7. Jahrhunderts. Und es stimmt, dass die arabischen Eroberer in Windeseile bis auf die Iberische Halbinsel vordringen konnten. Doch
je weiter die arabischen Streitkräfte und der Islam nach Westen vorstießen, desto schwieriger wurde es, die eroberten Gesellschaften komplett zu arabisieren.
Das bedeutet, dass es keineswegs zu einer religiösen und kulturellen Assimilation der Imazigen kam, auch wenn sie mehrheitlich zum Islam konvertierten.
Je weiter man sich von den stärker besiedelten städtischen Gegenden entfernte, desto weiter drang man in Gebiete vor, in denen die Bevölkerung als Nomaden lebte. Bei diesen Menschen mischten sich alle möglichen religiösen Praktiken, von denen viele im islamischen Milieu fortlebten. Sie wurden nicht aufgegeben, sondern adaptiert.
Die Imazigen verliehen der islamischen Expansion neuen Schwung. Sie waren ein wichtiger militärischer Faktor bei der Eroberung der Iberischen Halbinsel. Aber trotzdem waren sie Muslime zweiter Klasse und wurden politisch so weit wie möglich klein gehalten. Araber bildeten in den urbanen Zentren zunächst die religiöse und damit auch die politische Elite. Doch das unwegsame Hinterland abseits der Küsten kontrollierten sie nur nominell. Trotzdem, Die Unterworfenen im Asiren wollten die neue Religion nicht loswerden. Im Gegenteil.
Schon 739, knapp 30 Jahre nach der Eroberung Spaniens, beginnt die Kharijitische Revolte. Und das war eine Revolte im Namen des Islams. Man forderte die arabischen Herrscher auf Basis des Islams heraus.
Die Kharijiten waren die erste islamische Splittergruppe. Im Streit um die rechtmäßige Nachfolge Mohammeds, der die islamische Welt in Sunniten und Schiiten spaltete, verweigerten sie beiden Parteien die Gefolgschaft und forderten, dass Stammeszugehörigkeit bei der Wahl des Kalifen keine Rolle spielen dürfe. Frömmigkeit und religiöse Bildung sollten in ihren Augen darüber entscheiden, wer die Muslime führt. Sie bildeten in unterschiedlichen Teilen des islamischen Weltreiches Enklaven. Auch in Nordafrika.
Es ist wohl kaum ein Zufall, dass gerade Berber sich diese Sichtweise aneigneten. Immerhin wurden sie diskriminiert.
In der kharijitischen Lesart bot der Islam die Möglichkeit zur politischen Selbstermächtigung. Ein Muster, das sich in den kommenden Jahrhunderten fest in Nordafrika verankern würde.
Von diesem Zeitpunkt an werden nahezu alle politischen Handlungen islamisch legitimiert. Daran zeigt sich die Macht, die dieser neuen Religion damals innewohnte.
Nach zwei Jahrhunderten innerislamischer Machtkämpfe, in denen zahlreiche Herrscher in Nordafrika kamen und gingen, entfaltete dieser Prozess dann ab dem 11. Jahrhundert seine ganze Wirkung.
Letzten Endes setzten sich während des Mittelalters Berber durch, die islamischen Berber-Dynastien. Erst die Almoraviden, dann die Almohaden und die Meriniden.
Vor allem der Machtanspruch der Almoraviden und der Almohaden wurde nicht nur durch die Religion legitimiert, sondern entsprang ihrem religiösen Eifer. Ihre Reiche umspannten ein riesiges Territorium von Ghana im Süden bis in den Norden Spaniens. Sie konsolidierten dieses Gebiet politisch, indem sie auf Religion setzten, ein striktes islamisches Moment in ihrer Herrschaft betonten.
Die Begründer der Almoraviden und der Almohaden führten den Islam quasi erneut ein, nachdem sie nach Mekka gepilgert waren. Sie saugten den Islam auf, den sie im Osten kennenlernten, und kamen dann zurück und formulierten die Religion in einer Art, die ihnen nutzte.
Während dieser Zeit musste die Stammesidentität sich der religiösen Doktrin unterordnen. So entwickelte sich eine nordafrikanische Strömung des Islam.
Auf lange Sicht kann man zweifelsohne sagen, dass der Islam während dieser Jahrhunderte auch das nordafrikanische Hinterland unwiderruflich durchdrungen hat. Doch die Arabisierung der Bevölkerung vollzog sich nur teilweise.
Sodass die Identität der Imasiren vor allem in ihrer Sprache, Tamazirt, bis heute überdauerte. Denn nachdem sie Jahrhunderte an den Rand gedrängt wurden, leben Sprache und Kultur der nordafrikanischen Ureinwohner seit einigen Jahrzehnten wieder auf.
Sowohl in Marokko als auch in Algerien sahen sich die Regierungen dazu gezwungen, Tamazirt als offizielle Sprache in ihrer Verfassung zu verankern. Das war lange eine zentrale Forderung der Imasiren.
Und in den krisenreichen Zeiten, die Nordafrikas Staaten seit dem arabischen Frühling durchlaufen, berufen sich immer mehr Imasiren auf ein Narrativ, das sie jenseits von Arabismus und Islam verortet. Die Umbruchsphase, die seit 2011 anhält, hat damit in gewisser Weise zu einem neuen Bedürfnis nach gemeinsamer Identität geführt. Besonders emotional sind diese Debatten in Marokko und Algerien, wo Konflikte zwischen Imasiren und der Regierung immer wieder aufflammen. Weil so gut wie keine eigenen Quellen existieren, bleibt ihnen nichts übrig, als ihre Vergangenheit aus der Geschichtsschreibung der Eroberer zu rekonstruieren. Die moderne Identität der Imasiren ist damit eben das, eine moderne Konstruktion. Die Frage, ob sie dabei Teile ihrer Vergangenheit nur imaginieren, ist für Bruce Maddy Weitzmann jedoch zweitrangig.
Die Menschen suchen in der Vergangenheit nach Helden, nach Symbolik und einer Geschichte, die eben nicht die offizielle Geschichte ist. Wichtig ist die Vergewisserung, dass die Geschichte der Emasiren nicht mit der Ankunft des Islams begonnen hat. Und langsam erkennen auch die arabischen Eliten Nordafrikas, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, die Kultur und Geschichte dieser Bevölkerungsteile zu würdigen.
Die Sprache, die Kultur und die Identität der Berber, ein Beitrag von Thomas Ibrahim.